Hallo und herzlich willkommen zu Folge 99 von Happy Bootstrapping. Da sind wir nun am Donnerstag, dem 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus und Folge 99 geht live. Das hätte ich mir vor dem Start von dem Podcast gar nicht gedacht, dass ich das tatsächlich so weit durchziehe. Naja, wie dem auch sei. In der heutigen Folge habe ich mit dem Florian Mielke gesprochen. Das habe ich schon mal gemacht. Und zwar damals am 10. Januar 23. Wir sind also heute anderthalb Jahre später oder sogar ja viel länger. Und der Florian, der ist Indie-Hacker, iOS-Bereich als Solo-Founder unterwegs. Und er hat zwei erfolgreiche Apps entwickelt. Einmal Worktimes für die Zeiterfassung und Minute Taker für Meeting-Protokolle. Und beide Apps hat er ja seit 2009, hat das wie gesagt gestartet und dann irgendwann auf ein SaaS- bzw. Abo-Modell umgestellt und generieren die beiden heute zusammen etwa 10.000 Euro Bruttoumsatz. Wir haben darüber gesprochen, was er sonst noch alles macht. Er hatte damals auch ein weiteres SaaS-Projekt angefangen, das er mittlerweile eingestellt hat. Heute ist er wieder Freiberufler und macht seine Apps sozusagen nebenher oder im Wechsel. Das fand ich ganz interessant. Wir sprechen über sein Marketing-Konzept, wie er App Store Optimization macht, jo, und wie er eben Features priorisiert und generell eine Balance zwischen Entwicklung und Support findet. Hab wieder einiges gelernt und wir haben auch gesagt, dass wir in zwei Jahren wieder sprechen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall findest du auch alle Links zum Podcast auf jeden Fall in den Shownotes. Und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Florian, und welcome back bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen. Danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, sehr gern. Ja, wir haben gerade diskutiert im Vorgespräch. Wir haben die Folge 5 bei mir damals aufgenommen. Gestern habe ich, glaube ich, Folge 96 released. Du wirst Folge 99 vermutlich werden, laut Redaktionsplan. Das ist jetzt zwei Jahre her. Für die, die dich nicht kennen und die Folge von damals nicht gehört haben, ich verlinke dir auf jeden Fall. Erzähl doch mal in ein, zwei Minuten, wer du bist und was du alles machst.
Ja, mein Name ist Florian Mielke. Ich bin 43 Jahre alt. Hab zwei Töchter und wohne zwischen Hannover und Braunschweig. Ich bin Freiberufler, IT-Berater, Softwareentwickler und habe daneben ein eigenes Business aufgebaut mit zwei iOS-Apps, Worktimes und Minute Taker, die auch schon sehr lange, seit 2009, also Worktimes hat dieses Jahr sein 15-jähriges.
Wow.
Genau. Und ja, das ist das, was ich schon so lange mache und auch weitermachen möchte.
Ja, das verstehe ich. Das seit 15 Jahren, ja, das also für die Zuhörerinnen ist ja schon damals, wann war der Start vom App Store? War das nicht aus so die Ecke?
2008. Genau, 2007 kam das iPhone raus, dann so ein oder zwei Jahre später kam dann eben der App Store raus, dass Apple das bereitgestellt hat und da habe ich mich direkt dran gesetzt und da weiß ich, ein Dreivierteljahr oder so später dann Worktimes in der ersten Version veröffentlicht.
War das damals die erste Zeiterfassungs-App im App Store?
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Es war zumindest die, und es ist bis heute eigentlich spannenderweise immer noch die eine der wenigen Zeiterfassungs-Apps, die sich auf das Thema Überstundenberechnung so ein bisschen fokussieren. Viele machen das, viele von meinen Mitbewerbern versuchen sich breiter aufzustellen, dass sie sagen, ich erfasse auch für Freiberufler eben Zeiten zu Projekten und zu Kunden und so. Aber wir im deutschen Markt und Bereich haben ja viel eben auch mit dem Thema Überstunden so zu tun. Es scheint auch ein komplett anderes Thema als in Amerika eben zu sein. Und da habe ich in Deutschland mich schon so ein bisschen breit gemacht.
Ja, ich verstehe. Das Überstundenthema ist wahrscheinlich nirgends so groß wie bei uns. Du hast die ganzen steuerlichen Zuschläge und dann ja im Ausland sind die Überstunden vielleicht manchmal einfach auch abgegolten, je nachdem, ob du jetzt in den USA unterwegs bist oder woanders. So grob kannst du ein bisschen erzählen, wie viel Umsatz du damit aktuell machst und wie viele Nutzer die beiden Apps haben?
Umsatz, das hatte ich ja vor ein paar Monaten auch schon geteilt, dadurch, dass ich vor 3-4 Jahren von einer Einmalzahlung für beide Apps auf ein Abo-Modell gewechselt bin. Mittlerweile bin ich da, das ist der Bruttoumsatz, also das, was wirklich reinkommt, bei 10.000 pro Monat, also MAA. Was dann aber, und das vergessen immer viele, ist eben der Bruttoumsatz. Netto geht dann eben die Mehrwertsteuer gerade hier in Deutschland, dadurch, dass ich eben mit Worktimes auch, ich glaube, 90% meines Umsatzes mit Worktimes mache ich im Dachraum. Mhm. was auch marketingseitig natürlich zu beachten ist. Und dann hast du neben der Mehrwertsteuer natürlich dann noch die Apple Tax von jetzt in meinem Fall dann eben 15 und nicht 30%, das, was dann abgeht oder so. Das heißt, im Netto MAA bin ich dann bei 7,4 ungefähr.
Ist es noch so, dass du, ich glaube, wir haben uns damals drüber unterhalten, über die Apple Tax, und ich verlinke auf jeden Fall die Folge 5, wer die hören will, da haben wir über das alles ausführlich gesprochen. Die 15%, die zahlst du bis 1 Million im Jahr?
Ja, richtig. Also bei 1 Million Euro oder Dollar Umsatz kannst du bei 15% sein, und ab da, wenn es größer ist, dann bist du bei 30%.
Ist ja auch verrückt eigentlich. Hast du ja gerade so bei Payment-Anbietern geht es eher andersrum, ne? Wenn du kleine Umsätze machst, dann musst du mehr Gebühren zahlen und du wirst belohnt, wenn du größer wirst, dass du weniger Abgaben hast. Bei Apple ist es umgekehrt.
Das stimmt, ja. Und du hast ja jetzt noch eben dieses Szenario, dass es in der EU ja durch die Rechtsprechung jetzt seit Mitte des Jahres, glaube ich, ne, dass du dich auch ausklinken kannst aus dem App Store. Ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen sind. Also, dass du ja an alternativen App Stores teilnehmen kannst. Wobei ich auch bis auf, ich glaube, hier Epic, also hier der Spielhersteller oder so, weiß ich gar nicht, wie groß das Thema irgendwie ist, weil die wollen sich es natürlich auch nicht mit Apple irgendwie verscherzen, um 15%. Vielleicht dann irgendwie mehr Umsatz zu machen oder so. Also für den normalen, so wie meine Größe oder ein bisschen größer Einzelentwickler oder so, ist das Thema nicht wirklich relevant. Also von daher spielen wir damit 15%, ja.
Ja, okay, verstehe. Wie viel Zeit steckst du gerade? Du hast ja jetzt erwähnt, du bist auch noch Berater, Freiberufler und du machst das nebenher. Das hört sich jetzt so an, als wäre das kleinere Business, aber das ist ja nicht so, oder?
Ja, das ist richtig. Ich mache auch die Freiberuflichkeit seit 2010 schon. Immer mal wieder, mal mehr, mal weniger intensiv. Es kommt natürlich auch immer auf die Projekte drauf an. Jetzt aktuell seit knapp einem Jahr ist zeitlich gesehen der freiberufliche Anteil wieder größer geworden. Davor, als wir uns das letzte Mal besprochen hatten, war ich wirklich Vollzeit für die Apps tätig, knapp 2 Jahre, wo ich eben dieses gesamte Abo-Modell und die Umstellung aufgebaut habe. Und das Schöne an diesem Abo-Modell ist dann eben, dass du diesen Nachhall hast, ne? Also man merkt jetzt wirklich das erste Mal seit 2009, merke ich, dass die Zeit, die ich damals investiert habe, sich eben nach hinten raus auch entsprechend auszahlt. Also die Umsätze wachsen weiterhin, obwohl ich sehr viel weniger Zeit im Vergleich zu vor 2 Jahren investiere, wachsen sie trotzdem weiter. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön zu sehen, dass das so ein konstantes Business eben ist. Man muss natürlich immer das Ganze weiter am Leben halten. Die User wollen neue Features haben. Aber der Anteil zeitlich gesehen ist jetzt mindestens 70% Freiberuflichkeit, 30% für die Apps. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger aufgrund der Familie, dass man dann eher dann sagt, okay, ja, dann beim Kunden jetzt dann eben zu sagen, wie so, nee, heute mache ich irgendwie ein bisschen weniger, macht man dann nicht, weil das ist dann immer so wenn ich jetzt die Stunden, weil ich auf Stundenbasis berechne, die Freiberuflichkeit ganz normal, dann hast du immer so, weißt du halt deinen Stundensatz, da was geht dir jetzt in Anführungszeichen verloren, wenn du jetzt heute für den Kunden nicht arbeitest? Die Apps, die Umsätze von den Apps, da kannst du das natürlich nicht so 1:1 dann eben umlegen.
Wie organisierst du dich dann da? Hast du feste Tage, feste Routinen, wo du dann sagst, da bist du für den Kunden da und da gibt's dann den Freitag, der ist für deine Apps reserviert?
Genau. Also Montag bis Mittwoch bin ich aktuell für den Kunden tätig oder für die Kunden und Donnerstag, Freitag versuche ich dann mir die Zeit freizuschaufeln. Das muss auch oder hat sich bei uns zu Hause hier eben auch bewährt, dass dann eben meine Partnerin auch sich entsprechend von ihrer Arbeit her so organisiert und wir das mit den Großeltern so organisieren, dass das dann eben passt. Da kann man nicht einfach mal oder ein bisschen schlechter sagen, ja, auch heute mache ich mal so und morgen mache ich mal so, bringt das ganze Konstrukt dann so ein bisschen ins Wanken. Aber das klappt auch ganz, ganz gut.
Aber es ist ja interessant, dass du den Switch jetzt so rumgemacht hast. Das hätte ich jetzt nach dem, wie es damals gelaufen ist und wie sich es bei dir abgezeichnet hat und was ich so von Twitter verfolgen kann, hätte ich es jetzt nicht erwartet, dass du sagst, du gehst wieder mehr Richtung freiberuflich, weil die Umsätze von den Apps, die kommen ja sowieso. Also das ist ja jetzt nicht so in der Realität, aber das finde ich interessant. Warum hast du das gemacht?
Das war gar nicht so geplant. Das war wirklich eher ein ehemaliger Kunde hatte mich, es waren eigentlich zwei fast parallel, die mich kontaktiert hatten und gesagt haben, hier, wir haben gerade Bedarf und hättest du irgendwie Zeit? Und für mich war nach dieser langen Zeit, die ich jetzt so über 2, 2,5 Jahre eben alleine für mich an meinen Apps gearbeitet habe, hatte sich das richtig angefühlt, mal wieder in diesen Bereich reinzugehen und mal wieder unter Leute zu kommen. Und auch wieder so ein bisschen, ja, so dieses Business mal wieder so ein bisschen aufzuarbeiten und zu schauen, okay, wie hat sich da die Welt auch in den 2, 2,5, 3 Jahren irgendwie weiterentwickelt, weil ich das auch nie ganz aufgeben wollte. Also mir macht das weiterhin Spaß. Ich hatte bevor ich dann die 2 Jahre mit den Apps gestartet bin, hatte ich schon so eine Phase, wo ich gedacht habe, so das mit dieser Freiberuflichkeit, da muss ich jetzt irgendwie eine Pause einlegen. Weil die Themen und die Probleme bei den Kunden, bei den Projekten im IT-Bereich sind halt unterm Strich immer irgendwie, gerade wenn man so lange dann schon irgendwie dabei ist oder sowas, das wiederholt sich alles, ist immer das Gleiche. Du hast die ganzen politischen Themen und gerade im IT-Bereich dann die ganzen anderen bekannten Thematiken, warum bestimmte Projekte, Softwareprojekte eben nicht funktionieren. Und da war es dann irgendwie Zeit, einfach mal Pause zu machen. Ich konnte mich auf die Apps fokussieren, konzentrieren und nach 2 Jahren, was ich gerade meinte, dieses so in seinem kleinen Kämmerlein 2 Jahre lang vor sich hin zu grübeln, da war es für mich einfach irgendwie Zeit zu sagen, okay, ich will mal wieder ein bisschen mit in einem Team wieder zusammenarbeiten und mal wieder so die Luft irgendwie schnuppern. Und ich finde das total spannend und auch toll, dass ich die Möglichkeit habe, das so flexibel zu gestalten. Wenn ich jetzt merke, in einem Jahr oder wenn der Kunde dann sagt, so okay, passt, bis hierhin, dann fokussiere ich mich wieder auf die Apps und warte, in Anführungszeichen, bis dann der nächste Kunde irgendwie kommt.
Hast du dann, ist es eine Art Agentur, für die du arbeitest und da werden dann verschiedene Apps entwickelt oder ist es ein Kunde, der eine App hat und die wird gepflegt und weiterentwickelt?
Ja, genau, letzteres. Also die Kunden, für die ich arbeite, das sind wirklich mittel- bis große Unternehmen, die eigene Softwareprodukte haben. Entweder sind das so interne Softwareprojekte. Es geht zum Thema CRM-Applikationen oder ERP-Applikationen bis hin halt eben, okay, die Kunden entwickeln eigene Softwareprodukte und vermarkten sie selber.
Kennst du den Thomas von OneCode? Den hatte ich ja neulich im Podcast. Fand ich ganz interessant. Der hat so eine Art, der kommt mehr aus der Android-Ecke, hat so eine Art festangestellte Entwickler, die auf Projekten unterwegs sind, aber er hat auch so ein Freelancer-Pool, wo er dann ja App-Freelancer in Projekte rein vermittelt, dann fand ich auch eine spannende Sache. Kennst du ihn?
Nee, ich kenne ihn persönlich, kenne ich ihn jetzt nicht, auch so vom Hören sagen. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Varianten. Also die starten im freiberuflichen Bereich oder sowas, tust du klassisch eigentlich in der Regel mit diesen Personalvermittlern, so wie Hays und Co. Und danach, wenn du dann so deinen eigenen Kundenstamm aufbaust, dann musst du eben gucken, dann kriegst du darüber eigentlich relativ gut immer auch Anschluss- und Folgeprojekte. Manche machen es ja dann aufgrund der Tagessätze vielleicht auch gar nicht Vollzeit, sondern und sind da eben auch entsprechend flexibel. Und dann hilft es natürlich auch, wenn du dann über so einen langen Zeitraum da tätig bist und dir auch vielleicht einen Namen irgendwie gemacht hast in bestimmten Branchen.
Dass man auch hinkommt. Machen es aufgrund der Tagessätze nicht Vollzeit. Meinst du, die Tagessätze sind relativ gut und man muss für ja ein einigermaßen schönes Leben dann nicht 22 volle Tage im Monat fakturieren?
Also kommt drauf an, also es kommt auf die Lebensumstände natürlich drauf an. Ja. Wenn ich jetzt komplett alleine wäre, in irgendeiner kleinen Wohnung leben würde als Single, bei den normalen Tagessätzen, dann ist das definitiv nicht notwendig. Auf der anderen Seite fragt man sich dann vielleicht auch, okay, so als Single, was machst du sonst so? Also ich meine, macht ja auch irgendwie Spaß. Gerade so mit der wenn du jetzt Familie, Haus, so das klassische, in Anführungszeichen, Modell hast oder so, auch da ist es nicht zwingend notwendig. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was eben da noch so mit dranhängt. Ne? Also als Freiberufler wirst du eben punktuell gebucht. Du weißt nicht, wenn mich der Kunde jetzt morgen anruft oder die Kunden und sagen, hier, das war's jetzt, dann weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht jetzt hier für 2, 3 Monate oder sowas an gar kein neues Projekt mehr rankomme. Also von daher ist das natürlich das Thema Sicherheit, was du mit diesen Tagessätzen dann oder dieses Risikoaufschlag, wenn du es so sagen willst, und natürlich auch mittlerweile irgendwie Marktpreise. Ne? Von daher, die sind schon ordentlich Definitiv, aber wie gesagt, hängt halt eben auch einiges dran. Ne?
Haben sich die Stunden-Tagessätze bei dir jetzt in den letzten 2 Jahren, wie haben die sich entwickelt? Sind die eher nach unten gegangen? Das hatte ich mit dem Thomas auch ein bisschen diskutiert. Bei dem war das auf jeden Fall so. Konntest du die halten oder sogar erhöhen?
Ich konnte sie jetzt, also über die letzten 2 Jahre konnte ich sie halten. Erhöht habe ich sie jetzt nicht. Das fand ich jetzt innerhalb der 2 Jahre irgendwie auch nicht, ich würde nicht wirklich adäquat. Aber es war jetzt noch nicht so, dass gesagt wurde, irgendwie so, nee, da musst du jetzt irgendwie runtergehen oder so.
Hm. Okay, hast du denn mit dem Kunden, für den du arbeitest, einen, für einen Einblick, finde ich das interessant, hast du da eine Art Vertrag, wo du weißt jetzt, okay, ich bin auf jeden Fall bis Januar bei dem noch gebucht?
Nee, einen Vertrag gibt's in so einem Szenario hatte ich auch noch nie, dass das irgendwie bindend ist. Also es gab jetzt über Haze, soweit ich mich erinnere, ist schon sehr lange her, dass ich es über die gemacht habe. Da gab es, glaube ich, dann so eine Art Kündigungsfrist auch, dass du die Sicherheit hattest, okay, du bist immer noch bis zu einem Monatsende oder sowas dann in dem Projekt irgendwie drin, sodass du das Thema irgendwie abschließen kannst. Aber in den Projekten, die ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, war das so auf Handschlag und Vertrauen. Und dann wurde gesagt so, ja, wir planen aktuell mit dir, was weiß ich, die nächsten 3 Monate noch. Und dann hoppelst du dich so von Monat oder von Quartal oder von Halbjahr zu Halbjahr irgendwie. Und dann wird immer wieder neu besprochen, ne? Wie ist die Auslastung? Könntest du mehr machen? Könntest du weniger machen? Manchmal gibt es auch diese Szenarien, dass gesagt wird, irgendwie so, ja, okay, die nächsten, so gerade über die Sommermonate, ne, fahren wir ein bisschen runter, ne, willst du nicht vielleicht auch irgendwie so mal Pause machen und danach machen wir dann wieder weiter. Toi, 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 bisher war das dann auch immer der Fall, wenn mal so ein Szenario irgendwie kam. Aber das, ja, da ist einfach sehr viel Vertrauensbasis aufgrund dessen, dass ich viele von meinen Kunden schon recht lange kenne.
Hast du, was ich so immer ganz gern gerade auch frage, häufig hört man von Bootstrappern, dass die 3 Monate kosten, auf ein Festgeldkonto, nicht unbedingt Festgeldkonto, aber das ist ja vom Uli Hoeneß kopierter Begriff, irgendwo ja die Sicherheit sich so hinlegen, dass sie quasi 3 Monate auch komplett ohne Aufträge überstehen könnten. Machst du sowas auch?
Nicht so bewusst in dem Szenario. Also dadurch, dass die Umsätze durch meine Apps mittlerweile auf dem Niveau sind, muss ich das in der Form jetzt nicht machen. Da bin ich natürlich in der glücklichen Lage. Aber natürlich von den Umsätzen, die reinkommen oder sowas, wird natürlich zum einen eben was auf ein separates Konto eben für die Sicherheit einfach gepackt. Da habe ich selber dann eben einen bestimmten Betrag, den ich immer da auf diesem Level als Notgroschen, wie man das so schön sagt, irgendwie halten möchte. Gerade weil ja Krankenkassenbeiträge und die ganzen anderen Geschichten so oder so kommen, egal ob du Projekte hast oder nicht. Und ansonsten wird natürlich, dadurch, dass ich nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahle, wird natürlich dann eben auch investiert, also nicht nur deswegen, aber auch so wird natürlich investiert. Und ja, dann muss man so ein bisschen eben das mit dem Geld so ein bisschen jonglieren. Ne? Nicht überheblich, sondern dem Motto, ich muss mit ganz viel Geld jonglieren. Ja. Ich weiß, was ich meine. Also das, was halt voll schon überlegen. Ne? Und dann will natürlich das Finanzamt dann auch noch sein Teil. Und das ist natürlich auch dieses Spiel, wenn du ein gutes Jahr hinter dir hast, dann will das Finanzamt ja dann eben die Vorauszahlung auch entsprechend anpassen pro Quartal fürs kommende Jahr und du weißt nicht, bleibt der Kunde jetzt oder nicht und das dann wieder anzupassen oder sowas. Also als Freiberufler immer sich einen guten Steuerberater
suchen. Ja, das macht auch so immer Sinn. Das stimmt. Okay, ja, interessant auf jeden Fall. Lass mal ein bisschen dann über die Apps und den aktuellen Zustand sprechen. Man merkt ja, also das hast du jetzt ja im Intro schon gesagt, du konzentrierst dich aktuell ausschließlich auf iOS-Apps. Hast du dir mal überlegt, Richtung ja irgendeiner React Native oder andere Technologie, Flutter oder sowas zu gehen, wo du dann tatsächlich auch ein breiteres Publikum ansprechen könntest, also sprich Android oder andere Devices?
Ja, das Thema ist natürlich gerade in Bezug auf Worktimes, Arbeitszeiterfassung, ist natürlich ein großes Thema eigentlich, dass ich da eben neben iOS auch Android unterstütze. Momentan fehlt mir da oder mittlerweile, ich weiß nicht, ob es Gott mittlerweile am Alter liegt oder so, sich da in eine neue Sprache, neue Frameworks eben reinzuarbeiten, da fehlt mir momentan auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Muße. Ich weiß, als Softwareentwickler sollte man immer mindestens, weiß ich nicht, x Programmiersprachen und Frameworks irgendwie kennen. Dadurch, dass ich aber im Beratungsbereich eben auch so viel noch freiberuflich tätig bin, habe ich nicht den ganzen Tag eben auch mit Programmieren zu tun. Und ich fühle mich da in dem iOS-Bereich schon so sicher. Und mir macht das auch irgendwie alles Spaß. Ich kenne das gut und kann das Wissen natürlich dann auch für die Freiberuflichkeit irgendwie nutzen. Von daher, also ich hatte zwischenzeitlich mal über eine Web-App nachgedacht für Worktimes, die dann eben responsive für Android in irgendeiner Art und Weise sehr abgespeckt vielleicht irgendwie funktionieren. Aber das Thema habe ich noch nicht weiter irgendwie verfolgt. Das, was ich zwischenzeitlich mal überlegt hatte, war, und das ist ja immer so dieses Thema, wenn deine eigenen Produkte dann wachsen, dass du dir dann überlegst, okay, wie sieht's denn eben mit einer Anstellung oder einer Partnerschaft aus mit jemandem oder einer Person, die dich ergänzen kann in den Fähigkeiten. Zum Beispiel jemanden, der Android entwickelt. Ich bin schon sehr überzeugt davon, wenn dein Business darauf basiert, dann solltest du auch nativ entwickeln, gerade wenn es die iOS-Apps oder Mobile-Apps eben angeht. Die Entwicklung, die Apple und Google da bezüglich iOS und Android vorantreiben oder sowas, das ist einfach mittlerweile eine so hohe Geschwindigkeit. Und mittlerweile merkt man das ja auch bei Android, bei iOS jetzt, bei Apple. Die machen nicht mehr sie machen zwar die jährlichen großen Releases, aber jetzt das Apple AI-Thema, das zieht sich ja jetzt über 18.1, 18.2, 18.3, also über Monate noch nach hinten weg. Und du bist im Prinzip immer am Hinterherlaufen, okay, was kann ich jetzt von den neuen Funktionalitäten adaptieren, damit Apple mich gegebenenfalls irgendwie featured oder weil die Kunden das eben auch erwarten, die dann sagen, so, hey, da ist jetzt ein neues Feature oder sowas, das möchte ich aber, dass das auch unterstützt wird. Und das schaffst du einfach auf der nativen Ebene sehr viel schneller. Und ich möchte persönlich auch nicht, und das ist auch eine Erfahrung, die ich auch in der Freiberuflichkeit gemacht habe, die Anzahl an Abhängigkeiten, auch technologisch gesehen, wenn die zu groß sind, und ich bin jetzt schon als Freiberufler abhängig von Apple und den Apple Frameworks. So, Apple könnte mir morgen mein Business abdrehen, wenn die sagen, keine Ahnung, du verstößt gegen Regel XY oder wir bauen jetzt eine neue Regel und dann ist mein Business irgendwie tot. Auch kein schönes Gefühl, aber wenn ich jetzt dann das Ganze noch zusätzlich basieren würde auf beispielsweise Flutter oder einem anderen Drittanbieter-Framework, wäre mir persönlich das Risiko zu groß, dass dann Apple vielleicht auch da irgendwie sagt, irgendwie so, Flutter oder sowas finden wir irgendwie ein bisschen uncool. Wir wollen, dass die Entwickler unsere Tools nutzen und unsere SDKs oder so. Das unterstützen wir jetzt oder nicht mehr und verbieten das, schieben das nicht mehr durchs Review irgendwie durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich versuche da wirklich die Anzahl an Abhängigkeiten zu reduzieren. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte momentan, wäre die Plattform, die ich selber nicht entwickeln kann, weil mir das Know-how fehlt, gegebenenfalls zu ergänzen durch vielleicht irgendwie eine Partnerschaft. Aber ist dann da auch hat wieder andere Herausforderungen.
Vielleicht hört ja jemand aus dem Bereich zu und macht dir ein Angebot. Welche der beiden Apps ist denn eigentlich die größere mittlerweile? Worktimes oder Minitaker?
Nein, Worktimes ist die größere vom Umsatz her und auch natürlich von der Useranzahl. Aber sehr fokussiert, was ich am Anfang meinte, auf den Dachbereich. Ich bin immer noch und ich war immer der Meinung, dass Minitaker eigentlich ein sehr viel größeres Potenzial hat, was ich noch nicht so gehoben habe, aber das ist so ein bisschen so dieses Spiel, wenn du merkst, okay, die eine App macht halt einfach knapp 70-80% des Umsatzes, dann fokussierst du dich natürlich auch erstmal ein bisschen da drauf. Minitaker hat aber als Zielgruppe eben den Geschäftsbereich, den Geschäftskunden, der natürlich sehr viel höhere Abo-Preise auch erlaubt. Also die Worktimes als Zielgruppe, den Arbeitnehmer, wahrscheinlich dann eher, der das oftmals auch privat bezahlt. Da kannst du natürlich nicht so mit den Preisen jonglieren und die in die Höhe treiben, wie jetzt im Business-Bereich. Und die Geschäftskunden, denen ist es egal, ob jetzt Minitaker 59 oder 69, 99 Euro im Jahr kostet. Wenn sie dadurch eben einen Produktivitätsgewinn haben, dann würden die auch das zahlen. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht so, ich müsste mich da auch noch ein bisschen mehr drauf fokussieren, ist auch geplant jetzt fürs nächste Jahr, weil auch, und das ist der zweite Teil, Minitaker im amerikanischen Bereich ganz gut läuft. Und da ist natürlich das Potenzial nochmal um ein Vielfaches größer als jetzt hier im deutschen Bereich. Also von daher glaube ich, dass das Potenzial da groß ist. Aber ja, da muss ich nochmal ein bisschen strategisch vorgehen.
Hatte die Arbeitszeiterfassung, also die gesetzliche, die jetzt vorgeschrieben ist in der EU und die jetzt auch in Deutschland dann immer mehr kommt, hatte die da nochmal einen ordentlichen Schub dann verpasst? Hast du das gemerkt?
Ich hatte auch erst überlegt, ist das jetzt toll oder ist das eher schlecht? Also spannenderweise sind viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hier, das mit der EU und die gesetzliche, also dass die Arbeitszeiten erfassen müssen. Auch auf Vertrauensarbeitszeit, das war ja so ein bisschen der Use Case auch von Workday, der ursprüngliche. Das wird doch total super für dein Business. Und ich hatte so ein bisschen Zweifel, weil ich gedacht habe, wenn jetzt die Arbeitgeber, weil ich eben den Arbeitnehmer, also den Privatmann eher als Zielgruppe für Worktimes hatte oder habe und der dann eben eine Arbeitszeiterfassung vom Arbeitgeber gestellt bekommen muss, dann bricht mir so ein bisschen eher mein Business weg. Das ist zum Glück nicht passiert. Also das Wachstum ist weiterhin gut und ich hatte gerade Anfang letzten Jahres sehr viele interessante Gespräche von kleineren Unternehmen. Da war ein Hotel dabei, viele Arztpraxen, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hier kann man Worktimes eben auch für so ein Team benutzen. Und bietest du Synchronisation an und die ganzen Geschichten, die da so ein bisschen so mit zugehören. Und das war, und ich habe es leider auch immer noch nicht final umgesetzt, aufgrund der Kundenprojekte und Zeit, das war zwischendurch so ein bisschen, das werde ich auch nochmal angehen, dass ich als kleine Lösung für Worktimes eben so ein Worktimes Teams anbiete, wo ich jetzt durch die Gespräche viele Telefonate geführt, was super spannend war, da in den Bereich so ein bisschen reinzugehen. Wobei ich auch immer, finde ich auch wieder zweischneidig. Auf der einen Seite, wenn ich so ein paar größere, in Anführungszeichen, Kunden habe, die dann eben so eine Teams-Version kaufen oder sowas, dann kommst du ganz schnell in diesen Bereich, dass die dann auch so ein bisschen so die Richtung diktieren wollen. Oder sagen sie, hier bezahlen aber halt eben x Euro im Jahr. Und wir sind hier Geschäftskunden, wir erwarten auch, dass dann bestimmte Funktionalitäten, so wie wir das haben wollen, umgesetzt werden. Wenn du nur so eine Zielgruppe in Anführungszeichen hast und die alle gleichgestellt sind aufgrund des Preises, des Funktionsumfangs, macht es natürlich das Ganze ein bisschen einfacher. Da habe ich noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, aber es ist definitiv ein Bereich. Und das Thema Komplexität kommt natürlich noch dazu. Wenn ich jetzt so eine Arztpraxis da versorgen möchte, dann muss das Thema, das ist so ein bisschen so das, wo ich am meisten Respekt vorhabe, auch wenn man denken möchte, irgendwie so im Jahr 2024 sind wir noch, das Thema Synchronisation. Und das hat Apple immer noch nicht vernünftig irgendwie gelöst. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht einen eigenen Server irgendwo stehen haben, wo irgendwelche Arbeitszeiten und Arbeitnehmerinformationen irgendwie drauf sind, weil dann sind wir wieder gerade im Euro-Bereich wieder beim Thema Datenschutz, Datensicherheit und. Also sehr spannend, aber ob ich das als Einzelkämpfer machen würde, weiß ich so noch nicht. Aber auf deine Frage zurückzukommen, da hat sich nicht groß was geändert durch diese Regelung, weder negativ noch positiv.
Wäre das dann eine separate App, die Worktimes for Teams, oder ist es die gleiche App, die dann ja einen Teams-Bereich bekommt?
Das wäre die gleiche App. Also das möchte ich vermeiden, da mich noch breiter irgendwie zu streuen, was dann wieder auch, und das kenne ich auch durch meine Beratungstätigkeit, das macht das gesamte Produkt, die gesamte Produktentwicklung wieder komplexer. Mhm. Auch das Marketing natürlich, ne? Du musst dann separate App-Store-Screens bereitstellen und. Der müsste auch natürlich erstmal, das ist im App-Store ja sehr wichtig, eben das Thema Bewertungen. Ich habe jetzt für Worktimes aufgrund der langen Zeit sehr viele, sehr gute Bewertungen. Und das war auch der Grund, weswegen ich mich damals ja dagegen entschieden hatte, Worktimes mit dem Abo als neue App, Worktimes 6, die es ja viele irgendwie machen, dann eben zu releasen, sondern eben also die bestehende App umzubauen, mit dem Risiko, dass eben Bestandskunden nicht das Abo abschließen müssen, weil Apple das eben vorsieht und sagt so, hey, wenn du einmal bezahlt hast für eine App, dann darfst du, wenn du auf ein Abo umstellst und umschaltest oder sowas, den Bestandskunden die Grundfunktionalität nicht wegnehmen. Neue Funktionalitäten kannst du über ein Abo zugänglich machen, auch für Bestandskunden, aber du darfst denn die Grundfunktion nicht wegnehmen. Und das kannst du natürlich umgehen, indem du eine sehr komplett separate App eben auf den Markt schmeißt und promotest, aber auch da hast du das gleiche Thema wieder. Das Ding dann marketingmäßig nach oben zu bringen, ist schon echt ein Brett. Das kriegen hier so Apps wie Things oder sowas, ne? Die machen das ja. Die kriegen das natürlich hin, weil sie dann auch die Reichweite, die Bekanntheit eben haben. Ich hatte mich dann damals zum Glück, glaube ich, rückblickend gesehen, dagegen entschieden, dass ja, ich habe jetzt viele Bestandskunden, die die App 2010, 2011 gekauft haben für 2,39 €.
Und heute noch Kunde sind.
Also ich kriege regelmäßig an, was mich auf der anderen Seite auch irgendwie freut. Also auf der einen Seite denke ich irgendwie so, Mann, Alter, so lange nutzt du das Ding schon und du hast einmal 2,39 € bezahlt und jetzt kommst du hier mit einer Support-Anfrage auch noch um die Ecke. Also das...
Die teuerste Stunde deines Lebens sozusagen, dann, wenn du da antwortest, ja, okay.
Genau. Aber es ist trotzdem natürlich schön zu hören und zu sehen, dass Kunden so lange dein Produkt nutzen. Über einen langen Zeitraum.
Wie sieht's mit Integrationen aus? Kann das so einen Schub machen? Also ich nutze eine App, die, ich nenne den Namen nicht, aber die, mit der kann ich auch Projekte buchen. Das geht ja bei dir auch. Aber die synchronisiert dann zu meinem Buchhaltungsprogramm auch. Ne? Dann kann ich da quasi über zwei Klicks eine Rechnung erstellen mit allen Aufwänden des Vormonats. Und das ist mir allein schon viel wert. Wie sieht es bei dir aus mit Integration? Ist das was häufig angefragt wird und du auch viel pushen tust?
Gar nicht. Also ich habe noch nie eine Anfrage gekriegt, irgendwie so, hey, ich würde das gerne verknüpfen mit dem mit der Lösung XY.
Spannend.
Das Einzige, was halt immer irgendwie kommt, ist, keine Ahnung, ja, ich bräuchte in dem Export, also viele Kunden exportieren halt eben dann ihre Arbeitszeiten, wirklich klassisch dann eben als, momentan biete ich nur CSV an und Excel. PDF kommt demnächst und die schicken das dann per E-Mail irgendwie rüber. An die Personalabteilung, an den Geschäftsführer, an wen auch immer. Also das ist wirklich noch auch wahrscheinlich wieder klassisch deutsch, sehr manuell und so ein bisschen zu Fuß, aber es funktioniert auch. Also es ist auch nicht fehleranfällig, es ist keine automatischen Schnittstellen oder sowas. Das ist einfach straightforward und auch für jeden verständlich irgendwie, ne? Wie sowas funktioniert. Also ich hatte auch viele, das fand ich auch sehr spannend, als ich dann bei den Diskussionen und Telefonaten dann auch im Handwerksbereich, die gefragt hatten, so hier Worktimes Teams und so, gibt's da irgendwie was, die natürlich auch Android dann angefragt hatten, wo ich gefragt habe, wie werden denn momentan irgendwie die Arbeitszeiten bei euch irgendwie gemeldet? Und dann meinte der Chef dann irgendwie so, ja, das schicken mir meine Jungs per WhatsApp. Sie schicken ihm eine WhatsApp-Nachricht, irgendwie, ich habe in diesem Monat x Stunden gearbeitet, fertig. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das auf dem Niveau irgendwie funktioniert, da war eben dann eben die Idee zu sagen, okay, dann brauche ich dann überhaupt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Worktimes Teams mit mehreren Mitarbeitern oder sowas, was ist die simpelste Version von Synchronisation, die ich haben kann, dann ist es halt, dass der Mitarbeiter irgendwie so seine Daten am Ende des Monats exportiert, dann hast du eben auch gleich diesen Zeitstempel, ne? Ist nicht mehr veränderbare und wird es rübergeschickt und dann kann der Chef kann das dann in seine App sozusagen dann, also ein Worktimes Export und ein Worktimes Import importieren und so hast du gleichzeitig eben auch, dann sollte das Finanzamt oder wer auch immer dann irgendwie kommen und sagen, hier, wie sieht's denn aus mit Nachvollziehbarkeit, Revisionssicherheit, bla bla bla, relativ simpel, plump, keine Synchronisation und das war so ein bisschen die Grundidee, in die ich gehen möchte und ich habe dieses gesamte Thema Synchronisation wieder umschifft. Aber ich werde irgendwann nicht mehr drum herum kommen, leider.
Wärst du überrascht, wie viele Geschäftsprozesse in der freien Wirtschaft auf WhatsApp basieren? Ich habe, ich glaube, im OMR-Podcast war hier mal der JP, der Autotuner zu Gast von JP Performance. Weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ja.
Und der hat ja auch mehrere Firmen, mittlerweile eine Burgerbude und ein Automuseum und der organisiert alles über WhatsApp-Gruppen, schickt da Sprachnachrichten rein für asynchrone Kommunikation. Und der kriegt das irgendwie gebacken, da mehrere hundert WhatsApp-Gruppen, ich weiß nicht, oder ob er eine Community angelegt hat und da drin dann mit so Gruppen pro Firma arbeitet. Aber auch das funktioniert. Also muss nicht jeder gleich auf Slack, Teams oder sonst was umsteigen. Das, ich glaube, WhatsApp wird noch viel, viel, viel mehr gedacht, wie wir uns vorstellen können.
Auf jeden Fall. Und der Grund ist natürlich, dass auch wieder so ein Komplexitätsthema, ne?
Ja.
Wie organisieren wir uns denn im privaten, im familiären Bereich? Also es gibt, ne, wirst du auch haben, irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe irgendwie für die Kita-Gruppe, für die Schulklasse, für was weiß ich nicht was. Wenn du im
Freundeskreis
organisieren willst oder sowas, erstellst eine WhatsApp-Gruppe und jeder weiß, was irgendwie abgeht. Ja. Und irgendwie im Business-Bereich, im Unternehmensbereich denkt man irgendwie so, ja, man muss das wieder komplex mit Teams und was weiß ich nicht, was Confluence, Jira und Co. irgendwie machen. Also nicht, dass das schlecht ist oder so, aber es ist so ein Komplexitätsgrad, der da im Businessbereich, den ich oft bei Kunden sehe, wo ich denke, wenn du das mal runterbrichst wieder auf das, was du eigentlich erreichen möchtest, dann machst du dir das Leben halt mit diesen Lösungen ganz schön schwer, ineffizient und halt vor allem auch echt teuer.
Beim Minitaker würde mich interessieren, du hast das Thema AI in den aktuellen Apple-Versionen angesprochen. Da würde mich interessieren, kann ich Minitaker dann bald nutzen, eine automatische Meeting-Zusammenfassung mir erstellen zu lassen, weil es einfach zuhört im Gespräch?
Ja, ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen. Also ich hatte spannenderweise, ich glaube, letzte Woche war es, die erste Anfrage dazu, wo dann eine Kundin meinte, sie würde Minitaker halt gerne zurückgeben. Und da habe ich dann gefragt, ne, wie sie das dann irgendwie machen kann und das Abo kündigen, bla bla bla. Dann habe ich gefragt, ich frage dann immer nach, irgendwie so, was ist der Grund, ne? Was fehlt dir irgendwie was? Was hast du erwartet oder sowas? Und dann schrieb sie wirklich, ja, sie braucht halt eben eine App, die dann eben so ein Transkript erstellt von der Besprechung. Und das wird mit Sicherheit Minitaker benötigen. Wie schnell, weiß ich nicht. Minitaker hat, das muss man auch wissen, eine große Bekanntheit im, und das hat, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt, in der Bauhaus,
ja. Ah, bauen, ja.
Ja, stimmt, ja, also ja. Aber auch in der Baubranche. Und da habe ich mich auch viel mit Kunden unterhalten, dann auch telefonisch, die dann auch meinten, Minitaker ist da schon so viel weiter als das, was wir aktuell machen, nämlich mit irgendwelchen Excel-Tabellen oder sowas, da Protokolle erstellen. Ne? Also da mache ich mir noch nicht so große Sorgen, dass die irgendwann um die Ecke kommen und sagen, hier, ich hätte das gerne mal aufgenommen. Und dann automatisch strukturiert, gegliedert und zusammengefasst und die einzelnen Action-Item-Punkte da rausgezogen oder so. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube auch, dass gerade in Deutschland oder sowas auch dieses Thema Datenschutz wieder eine große Rolle und auch Skepsis bei den Kunden halt eben hervorruft oder so. Aber aus dem amerikanischen Raum oder sowas wird das mit Sicherheit eine Anforderung sein. Aber da bin ich noch nicht sehr viel weiter eingestiegen. Mal gucken, was Apple da mit Apple AI vielleicht auch out of the box bietet in Verbindung mit ChatGPT.
Wie machst du das dann technisch? Also weil mal angenommen, ich glaube, ich habe 80% meiner Termine sind jetzt remote, dann ist es ja schwierig. Dann musst du ja mit deinem Device joinen und das muss, also was weiß ich, du hast ein Google Meet oder ein Teams Meeting und dann joinst du dem über dein Gerät, also über deinen Rechner und dann joinst du noch am iPad, damit das iPad beide oder alle Audiospuren mitbekommt, sonst kannst du keine Zusammenfassung machen, weil jetzt gerade würde ich es jetzt bei unserer Podcast-Aufnahme mitlaufen lassen, hat es ja nur meine Audiospur und du redest 80% der Zeit, das wird dir alles fehlen sozusagen.
Ja, oder man muss halt wirklich, und Teams bietet ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, eben so ein Meeting eben aufzunehmen komplett. Was ich grundsätzlich auch eigentlich, muss ich sagen, auch eine gute Funktionalität und einen guten Prozess finde. Und wenn man dann eben diese Audio- oder Videodatei im Nachgang eben dann reinschmeißt, dann könnte natürlich da die Analyse und die Auswertung irgendwie ganz gut stattfinden. So, also parallel glaube ich nicht. Obwohl es natürlich sehr cool wäre, wenn du Minitaker auf deinem iPad irgendwie geöffnet hättest und er würde irgendwie parallel schon mitschreiben und strukturieren und du könntest schon mal irgendwie da so zusätzlich noch so ein paar Notizen oder sowas zu den einzelnen Punkten machen. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Minitaker ist ja auch aufgebaut nach diesem Action-Item-Prinzip. Also wirklich kurze Stichpunkte und dann sage ich, okay, ich habe jetzt hier ein Action-Item, das muss Andreas jetzt bitte bis nächste Woche oder übernächste Woche irgendwie fertig haben und so weiter. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr zusammengefasst und zusammengerafft alles. Auch das kann natürlich AI eben bieten, aber ja, da muss ich nochmal schauen. Also bevor ich den Schritt gehe, glaube ich, muss ich erstmal Minitaker für den Mac bauen, wo wir wieder beim Thema von vorhin sind.
Habe ich bei den Feature-Wünschen gesehen und jetzt gerade von meiner Frageliste gestrichen. Wann kommt die macOS-App und wie viel Aufwand ist es für dich, jetzt das zu übertragen, was du auf iOS machst?
Ich habe so lange mit, also es ist noch nicht, wie lange das dauert, weiß ich nicht. Das steht schon ganz, ganz lange auf meiner Liste. Ich glaube, also Minitaker gibt es seit 2012, ich glaube 2013, 14 irgendwie kamen die ersten Anfragen. So, hey, wann gibt's das endlich für den Mac? Damals war es aber so ein technologisches Thema. Also Apple hatte dort eben noch eine strikte Trennung, eben technologisch, iOS und macOS, was die Softwareentwicklung eben angeht. Mittlerweile haben die das alles so sehr verschmolzen und angeglichen, dass der Aufwand gar nicht mehr so groß wäre. aber da bin ich noch nicht. Und es war spannenderweise auch bis vor ein, zwei Jahren noch nicht so ganz klar, und ich glaube, Apple war sich auch noch nicht so ganz klar, wie sie so Cross-Plattform die Entwicklung da oder zumindest von iOS Richtung iOS Richtung macOS so sehen, wo das Ganze hingeht. Da gab es ja dann eben so diese Catalyst, nannte sich das, Technologie, da hast du deine iOS-App ein bisschen angepasst und dann lief die auf einem macOS so eigentlich so ganz gut. Und mittlerweile kam ja aber das Thema Swift UI, was wirklich ja UI-seitig Cross-Plattform ist und die gesamte Business-Logik hinten drin, da ist sowieso Cross-Plattform. Da sind wir dann beim Thema Software-Architektur. Und sobald ich da so einen ganz guten Stand habe oder sowas sollte, dann der Übergang dann zu macOS relativ einfach gehen. Also für mich war jetzt erstmal wichtig zu erkennen, das ist die Richtung und die Strategie, die Apple eben geht. Da ist Apple zum Glück ein bisschen verlässlicher als Google. Google weiß man immer nicht. Heute Hü, morgen.
Gibt es das nächstes Jahr noch oder wie heißt es dann? Ja,
ja, genau. Ne, also Flutter oder was weiß ich nicht was jetzt, da haben sie ja noch was anderes irgendwie zugekauft und das promoten sie jetzt. Oder hier Kotlin Multiplattform und was es da nicht alles gibt. Das ist mir zu viel, das ist mir zu unsicher, wieder bei dem, da basiert mein Business drauf. Und dann das muss gradlinig technologisch irgendwie. Vielleicht auch ein bisschen eher konservativer auch sein, dann aber zuverlässig. Also ich will nicht, und das habe ich bisher auch immer vermieden, ich brauche nicht immer den neuesten technologischen Hip-Trend mitmachen. Das ist mir zu gefährlich, weil ich nicht weiß, ob der sich durchsetzt und wie lange der bestehen bleibt.
Was ich auf deinem Twitter-Profil gesehen habe, du hast im Sommer viel zum Thema Onboarding-Prozess gemacht in beiden Apps. Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, was du da gemacht hast und hat sich der Aufwand gelohnt?
Ich hatte, glaube ich, weder bei WorkTimes noch bei Minutetaker so ein klassisches Onboarding, wo ich also reinkomme in die App und dann so ein bisschen durchgeführt werde. Und ich hatte einfach gerade bei WorkTimes sehr viele Support-Anfragen, die so Basisfragen hatten. Wie ändere ich meine Sollzeiten? Wie passe ich meine Pausenzeiten an? Und, wo ich gedacht habe, so ja, eigentlich, ich war so ein bisschen so der Meinung, naja, die App ist halt so selbsterklärend und ich habe sie so aufgebaut, dass ich kein Onboarding brauche. Vielleicht so ein bisschen arrogant oder naiv dann eben auch. Aber es ist natürlich auch als Einzelentwickler ein bisschen schwierig, der natürlich sein Produkt in- und auswendig kennt, das wirklich objektiv zu beurteilen. Weil ich also, okay, ich gehe in diesen Onboarding-Prozess auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ja dieses Thema, wann zeige ich das erste Mal die Paywall, auch so ein bisschen so eine Diskussion ist und auch viel mit dem Onboarding zu tun hat. Also zeige ich sofort die Paywall nach dem ersten Öffnen der App, um dem Kunden, dem User leicht transparent zu zeigen, so hey, hier, das kostet die App, aber dann hat der Kunde noch so gar keine Ahnung, was mir die App eigentlich bietet. Wenn ich ihn jetzt aber irgendwie, was weiß ich, 3, 4, 5 Tage machen lasse in der App, um Erfahrungen zu sammeln und dann nach 3, 4, 5 Tagen sage, hier, jetzt kostet aber irgendwie 29 Euro im Jahr, da sagt er auch so, ja, willst du mich veräppeln? So, also von daher, und das Onboarding ist so ein ganz spannender Zwischenschritt, dass du sagst, okay, du fragst halt die Grundinformationen, die App benötigt, um vernünftig zu arbeiten, irgendwie ab, dass der User relativ schnell starten kann. Mhm. Auf der anderen Seite erkennt er aber auch sofort, okay, die Information wird abgefragt, also wird auch das und das unterstützt. Das ist ja irgendwie spannend. Also du wirst wirklich durch so ein Wizard geleitet. Momentan sind es irgendwie 5 Schritte. Ganz spannend, ich werde das demnächst wieder reduzieren, weil ich gemerkt habe mit dem letzten Update, das war ein Schritt zu viel. Und spiele auch so ein bisschen mit der Reihenfolge. Und das, was ich dann mache, ist, der User kommt rein, wird in das Onboarding geleitet, werden die Informationen abgefragt, er wird so durchgeleitet. Und zum Schluss, wenn er das Onboarding abgeschlossen hat, dann wird das erste Mal die Paywall gezeigt. Und das hat sich ganz gut bewährt. Bei Minutetaker ist das Onboarding sehr viel kürzer, sind, glaube ich, nur so 2 oder 3 Steps, weil ich einfach sehr viel weniger Informationen vorab benötige, damit der Kunde irgendwie starten kann. Aber so dieses Thema, bei Minutetaker ist es natürlich dann dieses Thema, okay, du kannst ein Firmenlogo irgendwie so hinterlegen, du kannst einen Standard-Protokollführer irgendwie hinterlegen, dass der Kunde das schon mal sieht, so, ah, und das gibt es als Seiteneinstellung, weil du willst ja das Format so ein bisschen customizen, indem das Protokoll dann zum Schluss als PDF-Datei, ganz klassisch, an die Teilnehmer eben verschickt wird. Das habe ich da in das Onboarding gepackt und das klappt auch ganz, ganz gut.
Also war es lange überfällig, das zu machen sozusagen.
Ja, definitiv. Also die Trial Start Rate ist seitdem sehr stark angewachsen. Und auch die dann in ein Abo konvertieren, die konvertiert werden oder sowas, auch sehr, sehr stark. Also es hat sich definitiv gelohnt. Wie gesagt, jetzt mit dem letzten Update, was ich gemacht habe, habe ich in Worktimes, glaube ich, einen Schritt zu viel eingefügt. Da merke ich dann in der Auswertung, dass manche Leute dann einfach mittendrin abbrechen und abspringen, weil sie dann einfach irgendwie denken so, ja komm, jetzt will ich auch mal irgendwie fertig werden und loslegen. Mhm. So dieses ganz klassische, du schreibst da irgendwie so einen ganz langen Willkommenstext, den sich aber nie jemand irgendwie durchliest, wo aber ja, ein Wichtiger irgendwie drinsteht oder so, ne? Also die Leute haben halt einfach keine Zeit und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, weil sie einfach loslegen wollen. Aber sie müssen, du kannst halt mit den Apps manchmal nur vernünftig loslegen, wenn du bestimmte Grundvoraussetzungen, Grundeinstellungen gesetzt hast. Weil ansonsten denkst du irgendwie so, ja, irgendwie passt das hier nicht und dann löscht du die App wieder. Also es ist so ein bisschen wirklich ausprobieren, hin und her, auswerten und dann anpassen. Aber es macht auch Spaß.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was mich komplett überrascht hat, nachdem ich jetzt wieder ein bisschen recherchiert habe und jetzt 90 Folgen später habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Und so hatte jetzt neulich auch einen Vortrag auf der Slush in Heilbronn zum Thema Erfolgsfaktoren von Bootstrapped Startups. Und da habe ich tatsächlich ein Thema, was immer wieder kommt, ist SEO. Ne, das hatte ich selber auch nicht, ich dachte, es ist nicht mehr so relevant, aber viele haben das erwähnt, egal ob sie eine SaaS-App bauen oder eine Android-App oder irgendwas. Viele schreiben drüber, wie man ihre App benutzen kann. Bei dir sind die Webseiten noch immer sehr minimalistisch. Es gibt keine Artikel zum Thema Arbeitszeitgesetz in der EU. Es gibt keins zum Thema Überstunden. Es gibt keins zum Thema Bullet Journaling, zum Thema Minute-Taker. Lässt du da nicht eine Menge Potenzial liegen, um zu beschreiben, was dein Zielpublikum ist? Du könntest ja auch die Leute vom Bau befragen, was sie an Minitaker so schätzen und wie sie es auf dem Bau verwenden. Das ist ja auch schon, das sind ja eigentlich geile Artikel und geiler Content. Warum gibt's das nicht?
Ich habe es auf meiner Liste, weil ich auch damals vor 2 Jahren und gerade an der Arbeit an meiner ersten eigenen Web-Applikation SaaS-Lösung viel dazu recherchiert habe und Erfahrung gesammelt habe, eben auch in dem Indie-Hacker-Bereich. Der Mobile-Bereich funktioniert ein bisschen anders. Also die Leute recherchieren nicht über Google, was für eine Lösung gibt es für iOS zum Thema Arbeitszeiterfassung oder Protokollerfassung, sondern die Leute gehen in den App Store. Und damit hast du das Thema schon erschlagen. Und dann ist es wichtig, dass du eben A so machst, also App Store Search Optimization, das Pendant zu SEO, dass du A so machst und das funktioniert ein bisschen anders. Du hast deine Schlüsselwörter, du musst irgendwie gucken, wie du den Titel deiner App, da steht ja auch mittlerweile nicht mehr nur Worktimes bei den ganzen, ne, bei meiner App, sondern Worktimes / Zeiterfassung und dann hast du noch einen Subtitle und so. Da gibt's genauso wie bei Google bestimmte Rankings, was du wo, wie, wo positionieren musst und du musst gucken, okay, was sind die Begriffe, wonach die Kunden suchen? Und das hat einen sehr viel höheren Effekt als jetzt die Suchen über das Web. Jetzt kann man so, das ist ein bisschen ein Ei-Thema, ne? Also du siehst auch im App Store kriegen wir Entwickler eine Auswertung, wie viele Downloads kommen über Suchanfragen aus dem Web oder eben über den App Store oder auch also über die App Store Suche oder über diese ganzen anderen Seiten, die da irgendwie promoted werden und Promotions oder so. Das meiste, ich glaube 95% ist die App Store Suche und da ist eben gut drin zu sein und hoch zu ranken für die richtigen Begriffe. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, du könntest natürlich eben genau durch diese Themen, die du gerade angesprochen hast, könntest natürlich dann auch den Traffic von den Webseiten eben und übers Web eben verbessern und optimieren. Da bin ich im Bereich Zeiterfassung. Der Markt ist so überfüllt. Mhm. Da weiß ich gar nicht, wie viel Aufwand ich reinstecken müsste, um da einen überhaupt messbaren Erfolg eben zu schaffen. Und wenn du Worktimes oder Zeiterfassung angibst oder so, dann kommt eben auch schon, kommt schon Worktimes, wird schon aufgeführt, aber halt eben die App Store Seite von Apple, weil Apple natürlich mit seiner App Store Seite und mit seinen Suchergebnissen einfach sehr viel höher rankt, als du jemals wahrscheinlich mit deiner eigenen Seite irgendwie kommen wirst. Was nicht heißt, dass das Thema nicht relevant ist und wie gesagt, steht auf meiner Liste, ist aber so dieser Content-Bereich, den man mit Sicherheit mit Hilfe von ChatGPT und Co. auch ganz gut befüllen und befüttern kann. Was ich so, weiß ich nicht, könnte ich machen, aber würde mich dann auch wieder nicht irgendwie
vollständig überzeugen. Ja. Nehme ich da. Ja. Wie sieht's mit Paid Ads aus? Tatsächlich habe ich jetzt gerade hier unsere Fragen auf meinem iPad, den App Store mal aufgemacht und Zeiterfassung gesucht. Das ist ja hier jetzt möglich, live im Podcast. Der erste Hit ist ein Paid Ad, eine App, die, also ein Wettbewerber von dir, mit 138 Bewertungen nur. Und das eine Paid App und dann kommen drei andere und dann kommt bei mir Minitaker Worktypes, Entschuldigung. Und ja. Machst du auch Paid Ads und lohnt sich das in dem Bereich? Das sind ja schon ein paar Angebote hier am Start.
Ja, ich hatte das einmal kurz ausprobiert, ich glaube letztes Jahr. Diese Search-Ads von Apple sind so ein bisschen, wenn du so bei den Entwicklern nachfragst, bei den iOS-Entwicklern, dann sind die so ein bisschen, die einen finden es, glaube ich, ganz gut, aber die meisten, zumindest der Tenor, den ich so aufschnappe oder sowas, ist schon so, das lohnt nicht. Also da ist es wirklich effizienter zu sagen, okay, was sind wirklich die Begriffe? Und ich habe eben das Glück, dass ich zum Beispiel mit Minitaker beim Schlagwort Protokolle glaube ich, Platz 1 oder 2 irgendwie im App Store in der Suche bin. Mir fällt auch nichts anderes. Also du kannst natürlich dann noch Bauprotokoll oder Bautagebuch oder Abnahme oder wie auch immer irgendwie noch optimieren, ne? Und bei Worktimes Zeiterfassung oder sowas, da tingle ich immer so bei, was hattest du gerade, 5, 4, so rum. Und das passt schon. Aber diese Apple Search Ads in dem Fall oder sowas sind, weiß ich nicht, vielleicht müsste man sich die nochmal in unregelmäßigen Abständen wieder angucken. Aber ich könnte mir vorstellen, ich habe ganz gute Downloads von Worktimes und von Minitaker. Ich fokussiere mich eher darauf, die Conversion Rate da innerhalb der App hochzudrehen. Ich glaube, mein ASO und mein Ranking beider Apps ist ganz gut, kann definitiv natürlich besser sein. Und je mehr du den Funnel vorne reinschmeißt, desto mehr kommt hinten auch raus. Ich glaube, ich lasse aber innerhalb der App noch ein bisschen gerade bei Minitaker noch einiges liegen. Das, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist jetzt vor 2 Tagen ein Update von Worktimes rausgekommen. Da habe ich die Frage nach Bewertungen angepasst. Also du darfst ja bei Apple, war es ja früher irgendwie so, dass es erlaubt war, dass du irgendwie den User irgendwie zwischendurch mit so einem Pop-up irgendwie so dann behelligst und sagst irgendwie so, ey, hier, wie findest du die App? Bewerte doch mal bitte. Das hätte Apple ja dann irgendwann unterbunden und hat gesagt so, naja, wir regeln das für dich und wir entscheiden, wann gefragt wird. Also du sagst zwar, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um den User zu fragen, aber ob er gefragt wird oder nicht, entscheidet iOS. Und du weißt es nicht, ob er letztendlich gefragt wurde oder nicht. Und ich habe das auch schon einiges optimiert. Das hat aber nie die Bewertung gebracht, die ich gerne gehabt hätte. Und jetzt habe ich das anders gemacht und habe, wenn du in Worktimes drin bist, hast du oben links, hast du deinen Benutzernamen, hast du so eine Menüleiste und daneben ist jetzt so eine kleine Pille, die nach bestimmten Kriterien, wann hast du das letzte Mal bewertet, gab es ein neues Update zwischendurch und wie viele Interaktionen hast du gehabt oder sowas, diese Pille zum ein kleines Herzchen und da steht irgendwie Bewerten drauf und wenn du drauf tippst, dann kommst du zur Bewertungsseite in den App Store. Und das kann ich messen. Ich messe jetzt, wie oft wird das angezeigt, das verschwindet automatisch, wenn der User nicht interagiert nach, ich glaube, 4, 5 Tagen oder sowas, blende ich das Ding wieder aus. Und ich messe natürlich auch, ich kann auch tracken, wie oft draufgeklickt wurde. Und dann sehe ich letztendlich auch, wie viele Bewertungen sind jetzt dann da drauf. So, das ist jetzt seit 2 Tagen live und ich habe jetzt eine 50% höhere, 50% mehr Bewertungen. Das sind jetzt nur 2 Tage, ne? Also muss man ein bisschen warten. So ein Phased Release. Das heißt, es ist noch nicht bei allen Usern draußen oder so, aber das zumindest jetzt so nach 2 Tagen scheint es einen positiven Effekt zu haben. Und cool. Das Bewertungsthema hat wieder sehr große Auswirkungen auf dein Ranking, weil ich einige Mitbewerber für Worktimes habe, die vor mir sind, aber weil sie vermutlich sehr viel mehr Bewertungen haben als ich. Also da versuche ich gerade so ein bisschen das zu optimieren in die Richtung.
Du hast ja deine SaaS-App vorhin schon angesprochen, oder die Web-App, die hieß, ich glaube, ursprünglich Lens-ID und dann Freelance-Link, so Verfügbarkeitsdarstellung und Planung von Freelancern. Das hast du ja dann irgendwann eingestellt. Ist dir das schwer gefallen? Warum hast du es eingestellt? Zu wenig Traction?
Ja, also es ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Ich habe auch immer noch nicht mit dem Thema abgeschlossen. Also ich habe die Domain weiterhin, ich habe die App weiterhin, also die User-Daten oder sowas, die habe ich alle gelöscht, die habe ich nicht mehr. Ich habe die User auch irgendwie informiert, aber es ist mir schon sehr schwer gefallen. Und irgendwie denke ich immer mal wieder so zwischendurch oder sowas, oh, eigentlich möchtest du das Thema wieder auf. Weil es auch für mich, ich selber habe es ja auch genutzt. Und der Grund war einfach, weil ich, ja, das Abo-Modell oder das Business-Modell dahinter, das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert oder ich habe es dann nicht hingekriegt, dass es irgendwie signifikant Umsatz gemacht hat. Da hätte man sehr viel mehr Zeit und eben im Webbereich natürlich auch SEO-Marketing investieren müssen. Und das habe ich alleine einfach dann mit meinem Setup, was ich momentan habe, einfach nicht hinbekommen. Das wäre ein gutes, noch ein besseres, wichtigeres Produkt gewesen, um sich jemanden dazu zu holen. Zum Beispiel, der den Teil, den ich entwicklungsproduktseitig nicht abbilden kann, eben Marketingvertrieb, dann da auf die Schiene bringt.
Hast du denn jetzt gerade neue Ideen für neue Produkte? Würdest du jetzt nochmal was Neues starten oder eben Freelancing nochmal anfangen? Oder gehst du eher her und nimmst deine Zeit, um die ganzen Optimierungen, die wir jetzt im Podcast angesprochen haben, an deinen beiden vorhandenen Apps einzubauen?
Ich glaube, jeder Entwickler oder jeder, der irgendwie eigene Produkte hat, im draußen hat und verkauft oder sowas, hat unfassbar viele Ideen für neue Produkte, so bei mir auch. Ich habe so ein, zwei Ideen oder sowas, wo ich schon auch echt so ein bisschen mit den Füßen Hufen scharre, weil ich die echt gerne auf die Straße und nach draußen bringen möchte, auch mit den Erfahrungen, die ich jetzt eben gemacht habe. Aber da, das ist wirklich ein Zeitthema. Ein Produkt mit Zielgruppe hatte ich auch schon mal ganz kurz angeteasert, Zielgruppe Kinder. Ich glaube, da gibt es auch ganz viel Potenzial und tolle Lösungen. Mhm. Aber ja, da fehlt momentan die Zeit einfach. Mhm. Mal gucken, wenn ich mich wieder voll auf die Produktentwicklung eben fokussiere und erstmal die Freiberuflichkeit, Beratungstätigkeiten ein bisschen pausieren lasse. Vielleicht geht das dann nochmal los. Genauso wie mit Freelance Link. Das hat mich tatsächlich auch technologisch interessiert, weil ich damals Ruby on Rails gewählt habe. Eben auch wieder so ein bisschen, ist vielleicht nicht irgendwie der hippeste Kram gerade, ne, und angesagteste, aber also jetzt in den letzten einem, zwei Jahren oder sowas ist wieder ein bisschen, das glaube ich wieder ein bisschen Traktion bekommen. Aber es ist halt, das Ding ist halt einfach etabliert und funktioniert. Und was ich vorhin schon meinte, das ist das, da gucke ich bei Technologieauswahl eben drauf. Und jetzt haben sie so ein, zwei Sachen auch mit Ruby on Rails 8 veröffentlicht, die ganz spannend sind, wo ich denke so, boah, okay, das würde es mir nochmal ein bisschen einfacher machen. Und ich hätte einfach, da hätte ich wirklich Lust, nochmal wieder ein bisschen mehr einzusteigen. Aber diesen Kontext-Switch zwischen Plattformen oder und Programmiersprachen oder sowas, weiß ich nicht, das geht mir immer nicht so ganz so leicht von der Hand.
Hast du dich für Ruby on Rails entschieden, weil du Basecamp 37 Signals Fan bist? Das hatte ich in deinen Tweets auch so ein bisschen verfolgt, dass du da häufiger mal was teilst.
Ja, ich hatte, ja, also darüber bin ich natürlich mit Ruby on Rails in Verbindung gekommen, oder in Kontakt gekommen, auch damals schon vor 10, 15 Jahren in meinem Startup, was ich damals mal hatte, haben wir auch Basecamp genutzt als internes Tool. Und das war schon so ein bisschen der Grund. Ich hatte mir zwischendurch hier Laravel, PHP, das Framework, das Pendant angeguckt, aber ich bin mit PHP zwar irgendwie 2001, als ich so ein bisschen angefangen habe mit dem Thema Entwicklung oder sowas, jeder hat halt mit PHP irgendwie angefangen, aber mit der Sprache bin ich nie so richtig warm geworden. Im Gegensatz zu Ruby, ich finde, Ruby ist eine sehr, sehr elegante und schöne Sprache und das hat mir irgendwie dann gelegen, deswegen hatte ich das ausgewählt und weil es eben etabliert ist. Und man schnell, und das ist ja immer so dieses Credo gewesen, ne? Du hast ja ein Framework an der Hand, mit dem du schnell zu einem Ergebnis kommst und dich nicht um diesen ganzen Basiskram irgendwie kümmern musst. Und das, also meiner Erfahrung nach.
Konsumierst du das, was die Basecamp-Gründer so alles produzieren? Die haben einen coolen Podcast. Ich glaube, ich habe alle Bücher auch da. Ja. Kann dir auch sehr empfehlen hier. Sehr empfehlenswert ist It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Das ist, glaube ich, das Neueste. Und da gibt es auch hier Remote und Rework zum modernen Organisationen. Konsumierst du das?
Ja. Also ich folge denen auf den Plattformen, höre mir die Podcasts an. Ich finde, die haben tolle Podcasts, wenn sie da auch interviewt werden, und die Bücher definitiv. Ich fand tatsächlich von den Büchern her Shape Up, was ja noch mit dem Ryan Singer zusammen entwickelt, der ja mittlerweile leider nicht mehr dabei ist. Das fand ich super spannend. Also die Art und Weise und Methode, wie sie Produktentwicklung machen. Also eben nicht Scrum, sondern ein bisschen anders. Und das, ja, habe ich damals in meinem Startup auch, in dem Startup, in dem ich beteiligt war, haben wir das auch so gemacht, nach der Methode. Und es hat richtig gut funktioniert.
Also es war wirklich Shape Up. Ja. Verlinke ich auf jeden Fall. Also ich finde es auch sehr interessant, weil geht es ja viel ums Thema Ownership und dass man eben gemeinsam Verantwortung trägt an dem, was man liefert. Das fand ich auch cool. Was kannst du sonst noch für dich jetzt lernen von den Jungs für dein Business und deine Aktivität?
Für mein Business als Einzelperson, ich bei mir hängt immer dieser Spruch, den hat der Jason Fried vor Monaten oder Jahren mal gesagt: There's always some version. Also es gibt immer irgendeine Version von dem Feature oder dem, ja, wahrscheinlich eher dem Feature, was du gerade entwickeln möchtest. Und wenn du sagst, gerade als Einzelkämpfer passiert es dir oft, dass du eine Idee hast für irgendein Feature und eine Funktion und du dann einfach loslegst, was natürlich auch toll ist, weil du selber entscheidest, irgendwie so, boah, da hätte ich jetzt Bock dran zu arbeiten. Und ich lege jetzt einfach mal los und dann arbeitest du und dann findest du hier noch irgendwie was und da noch irgendwas und das Ding wird irgendwie riesengroß und dann hast du ein halbes Jahr irgendwie dran gearbeitet und bist immer noch irgendwie nicht fertig und denkst irgendwie so, boah, was ist das für ein Monster geworden? Und das, was ja so ein bisschen diese Philosophie auch hinter Shape Up ist, dass du sagst, okay, ich habe eine Idee für ein Feature, ich überlege mir mal ganz kurz, was ist so Ziel und Mehrwert eben für den Kunden. Und dann überlege ich mir, was bin ich bereit zu investieren? In meinem Fall und in unserem Fall dann eben Zeit. Und die haben eben so 6 Wochen Budgets, wenn du es so willst, ne? Wir arbeiten ja in 6 Wochen Sprints. Und dass du das dir selber so diese Constraints dann eben auferlegst, auch wenn du alleine arbeitest und sagst, okay, ich versuche jetzt wirklich in diesem Zeitraum dieses Feature umzusetzen und ich muss mich dann gegebenenfalls eben auch davon lösen, dass das irgendwie die 110% Lösung wird. Und was ist so dieser Kern der Funktion, die ich umsetzen möchte? Ne? Mhm. Was ist wirklich für den User wichtig und was ist die Version, die dem User schon mal irgendwie was bringt? Und das dann eben dann auch zu einzubauen und zu releasen, um Feedback zu kriegen dann auch wieder vom User. Weil du kannst ja irgendwie ausmalen, wie toll irgendwie das Ganze irgendwie was ist und wie toll das der User findet. Ich habe jetzt neulich in Worktimes was eingebaut, weil ich gedacht hatte, irgendwie so, boah, das will irgendwie jeder haben. Und ich habe das ausgewertet oder so. Und das nutzen 5-10%. Und ich habe richtig Zeit investiert. Und das ist so das, was ich jedem empfehlen kann, der irgendwie selber für sich irgendwie arbeitet, zu sagen, so, okay, du musst da ein bisschen, ja, erleg dir selber, schau, dass du selber so ein bisschen dir so einen Zeitrahmen setzt, wann du was umgesetzt haben möchtest und schieb es dann irgendwie raus, weil ansonsten kommst du vom 100. ins 1000. Und ich meine, letztendlich muss da irgendwie müssen Rechnungen bezahlt werden und es soll Umsatz generiert werden, das Produkt soll besser werden. Und du brauchst das Nutzerfeedback. Gerade als Einzelkämpfer hast du eben nicht das Feedback von Kollegen. Klar, du kannst so Build in Public irgendwie so machen, dann kriegst du auch Feedback, aber die kennen das Produkt irgendwie in der Regel dann eben nicht, können das einschätzen. Am besten können es deine Kunden einschätzen.
Was Basecamp jetzt ja auch gemacht hat, oder die Basecamp an sich ist ja, glaube ich, immer noch ein SaaS-Produkt, aber es gibt die Once-Produkte, da gibt es jetzt einmal Campfire, One-Time-Payment-Lizenz, ja, für die Chat-Solution. Ich glaube, dann haben sie noch so eine Software, die haben sie jetzt aber komplett frei gemacht, um Bücher zu schreiben. Und sie wollen aber noch mehr mit One-Time-License bringen. Mhm. Ist das was du dir überlegt hast, wieder zurückzubringen, jetzt für einen wesentlich höheren Betrag, jetzt bei deinen Apps, also so eine Lifetime-Lizenz?
Bei Minutehaker und Worktimes nicht, weil ich dort einfach kontinuierlich auch Zeit investiere, um die Produkte eben zu verbessern und anzupassen. Ich habe bei den beiden Ideen, die ich für neue Produkte habe, gerade das für Kinder, denke ich eher über eine Einmalzahlung nach. Ob die jetzt dann signifikant höher sein muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber das macht es natürlich auch das gesamte Setup ein bisschen einfacher. Ne? Das ist kein Abo-Handling, diese ganzen Kram. Aber nicht für Worktimes oder Minutehaker. Also gerade wenn du laufende Kosten hast, entweder im Sinne von Hosting oder Fixkosten eben, weil du Services einkaufst, oder du eben planst, dass du weitere Versionen umsetzt und releasen wirst oder so, ist meiner Meinung nach das Abo-Modell die einzig richtige Variante, solange, und das wird nicht passieren, Apple nicht Paid Updates in irgendeiner Form nativ in den App Store mit reinbringt. Das war ja damals das Modell von, ne, wir haben uns dann eben Office 2010 irgendwie geholt oder 90. Und dann hast du dir die CD gekauft oder sowas und dann war das Ding irgendwie durch. Gut, Updates gab es dann eben auch nicht, hast halt irgendwie später dann erst. Aber ja, als kontinuierliche Weiterentwicklung oder sowas, da gibt es momentan im Mobile-Bereich nur die, meiner Meinung nach, nur die Abos.
Ich hatte jetzt, glaube letzte Woche wieder bei Clean My Mac auf dem Mac verlängert hier so ein Ding zum Säubern und das, glaube ich, ist schon die fünfte oder sechste One-Time-License, die ich da gekauft habe. Immer wenn die einen Major-Release machen, lassen die sich das neu bezahlen. Finde ich auch interessant. Auf der anderen Seite nervig, weil das andere, die alte Version hat ja eigentlich noch getan, was sie sollte, aber da hören sie dann irgendwann auf, die mit Updates zu versorgen und dann funktioniert sie irgendwann mit dem neuen Betriebssystem gar nicht mehr. Also bist du, hast gar keine Chance, wie dann wieder so ein Abo zu machen. Das finde ich interessant.
Ich habe damals tatsächlich mir irgendwann mal Photoshop 5 oder 6 oder sowas gekauft und wirklich jahrelang noch nutzen können auf dem Mac. Also jedes Mal, wenn ich dann einen neuen Mac hatte oder sowas, dann die CD reingeschoben und gehofft und gebetet irgendwie so, boah, bitte lass das noch funktionieren. Und es hat sehr lange funktioniert, weil mir der Funktionsumfang mir damals auch völlig ausgereicht hat und ich das Ding irgendwie kannte. Also als die dann auf das Abo-Thema irgendwie mit umgestiegen sind, da bin ich auch gar nicht mitgegangen. Ist ja auch spannend, dass man selber, obwohl man selber Produkte anbietet, die ein Abo benötigen oder sowas, selber schon irgendwie guckt, so, ein Abo? Nee, das mal irgendwie. Gibt's da eine Einmalzahlung und so? Ist ja eigentlich ganz spannend.
Ich bin auch so der One-Time-Payment-Typ. Wenn es das gibt, mache ich das meistens. Und dann hast du vielleicht als Entwickler das Glück, dass ich in einem Jahr gar nicht mehr nutze und keine Kosten mehr habe. Ich habe es aus dem Kopf, weil es nicht monatlich gebucht wird. Also ja, das, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich find's nach wie vor eine spannende Geschichte, auch dass der Sebastian nach wie vor noch beides hat hier von HabitKit, den kennst du ja auch, fand ich interessant. Du hast jetzt geschrieben, und du hast auch jetzt erzählt, du bist im 10K MRR Club, je nachdem, wie man das rechnet. Mich würde mal interessieren, hier bei den ganzen Amazon FBA-Sellern, da gab es vor 1, 2, 3 Jahren Firmen wie Thrasio und andere, die haben ja solche Angebote gekauft, um dann die kumuliert anzubieten, Kosten zu drücken und die eben einen Bundle aus E-Commerce-Angeboten auf Amazon anzubieten. Gibt es sowas im App-Bereich auch? Gibt es App-Studios, die dir Angebote machen, damit sie selber eine größere Userbase haben und dann sagen, hey, ich möchte gern Worktimes kaufen oder Minitaker, das ist groß genug, das passt in unser Portfolio, melden sich da bei dir welche?
Ja. Also jetzt, ob das jetzt diese Studios irgendwie sind im Sinne von, so, wir wollen das so als Bundle mit, was da das Geschäftsmodell dahinter ist oder sowas, weiß ich nicht. Aber die Angebote kommen definitiv rein. Also unregelmäßig, sind aber momentan einfach zu unattraktiv. Also A, wachsen ja die Umsätze weiterhin und das, was ich bisher angeboten bekommen habe, ist, glaube ich, auch normal, irgendwie so das 3- bis 4-fache, manchmal 5-fache des Jahresumsatzes oder sowas. Aber dafür dann eben in Anführungszeichen aufzugeben, also A, natürlich meine eigenen Produkte und Ideen, die jetzt schon so lange dabei sind oder so, wahrscheinlich werde ich die nie verkaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kommt auf ein Angebot drauf an. Aber da ist für mich einfach sehr viel mehr Wert, eben vor dem Thema, was wir vorhin besprochen hatten, wenn mal eine Freiberuflichkeit irgendwie so dann moment nicht mehr läuft, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, wie auch immer, kommt monatliches Einkommen weiterhin rein. Und das macht es einfach sehr viel angenehmer und man kann ruhiger irgendwie schlafen. Aber ja, definitiv, also Angebote kommen da rein. Aber noch nichts, wo ich gezuckt habe.
Der Sebastian, den haben wir jetzt ja auch schon ein, zwei Mal angesprochen, der teilt auch sehr viel in einem Newsletter von seinem Produktumsätze. Also er macht nach wie vor Bild in Public und was ihn so bewegt. Von dir liest man nicht so viel oder hast es sogar ein Stück weit reduziert. Wäre das noch eine Idee, wo du könntest ja auch darüber eine Userbase bekommen? Ich glaube, das klappt bei ihm auch mit vielen Podcast-Auftritten und Verlinkungen, die dann auf Basis von seinem Newsletter und Bild in Public entstehen.
Ich bin tatsächlich seit einem Jahr relativ ruhig, was das Thema irgendwie angeht. Ich poste ab und zu mal wieder irgendwie was, aber nicht mehr so konstant, wie es noch als wir das erste Mal gesprochen haben, irgendwie waren. da war ich ja relativ aktiv dann auch in Build and Public in der Community irgendwie drin. Ich habe einfach gemerkt, dass ich meine Kunden dadurch nicht erreiche. Zumindest nicht direkt messbar oder irgendwie signifikant, dass ich das irgendwie dann auch erkennen konnte. Klar habe ich dadurch dann eben auch, ne, sind wir in Kontakt gekommen und ich habe Anfragen für Podcast-Themen auch so bekommen. Das ging aber dann spannenderweise eher in diese Richtung, dass sie dann gesagt haben, ja, könnten wir dich irgendwie buchen für Beratung. Also okay. Da kommst du wieder auf die Freiberuflichkeit irgendwie zurück. Also da, das war eher hilfreich dann fürs so dieses Personal Branding. Das ist auch was ich nochmal wieder ein bisschen auffrischen möchte. Ich habe aber einfach gemerkt, dass ich bei Twitter, X, LinkedIn oder so, wenn ich da dieses kontinuierliche Posten fortsetze, was in Anführungszeichen ja irgendwie notwendig ist, damit du dann entsprechend die Reichweite irgendwie erreichst, weil die Algorithmen da irgendwie so arbeiten. Das hat mir zu viel Zeit gekostet und mich auch irgendwie echt gestresst. Und das, was ich momentan überlege, sind zwei Sachen. Ich habe momentan ein bisschen mehr Spaß daran, mich auf so ein Thema zu fokussieren und mir Gedanken zu machen. Jetzt, und dann sind wir schon eher bei so einem Newsletter, das stimmt. Ich hatte so ganz klassisch an irgendwie einen Blog irgendwie gedacht. Und ich hatte sogar dran gedacht, weil eben dieser Effekt dann und diese Erkenntnis da war, dass ich eher Anfragen aus dem deutschsprachigen Raum auch bezüglich Beratung bekommen habe, ob ich das Ding nicht einfach auf Deutsch mache. Und meine gesamte Kommunikation, weil ich auch gar nicht vorhabe, jetzt groß in der Weltgeschichte vielleicht rumzureisen oder so, sondern ich fühle mich irgendwie auch im deutschen Bereich sehr wohl, weil ich auch die Unternehmen kenne, wie sie auf Deutsch und im Deutschen ticken. Also diese gesamten politischen Spielchen, die es eben da auch innerhalb von Unternehmen irgendwie gibt oder so, die Klaviatur oder sowas, die kenne ich, die kann ich auch spielen. Ich glaube, dass das international dann nochmal ein ganz anderer Schnack irgendwie ist. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass so eine Fokussierung jetzt, was das Personal Branding angeht, auf den deutschen Markt in deutscher Kommunikation da sehr viel effektiver ist. Und da dann zu einer, in Anführungszeichen, Bekanntheit irgendwie so, Semi-Bekanntheit zu kommen oder sowas, wenn du dich da fokussierst, glaube ich, auch ein Stück weit einfacher ist. Und mir geht auch weiterhin, gerade wenn es um längere Texte und Erfahrungen teilen, Erkenntnisse oder sowas, da die deutsche Sprache natürlich einfach auch sehr viel besser von der Hand
als jetzt. Geht leichter.
Also diese ganzen kurzen Tweets oder sowas auf Englisch, das ist nicht das Thema, ne? Aber wenn es dann so Longform wird,
ja, verstehe ich.
Bei Deutsch.
Ich wollte auch immer die Inhalte vom Podcast auf Englisch machen, ne? Ich habe sogar einen Newsletter-Platzhalter, wo ich jetzt 80 Subscriber schon drin habe, die einfach so entstanden sind, ohne dass ich was gemacht habe. Ja. Ich schäme mich dafür, dass ich da noch nichts mit angefangen habe. Aber da geht es nur ein Stück weit wie dir. Man hat halt einfach auch so viel auf der Liste stehen und irgendwann ist auch mal gut. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch eine Menge Potenzial, wo liegen bleibt, weil ich finde die Geschichten und das, was ich hier lerne, das ist wahnsinnig interessant, glaube ich, auch für ein internationales Publikum. Auch wenn jetzt viele Geschäftsmodelle da wahrscheinlich nicht kopiert werden können, finde ich es trotzdem teilenswert. Aber ich muss es erstmal auf Deutsch jetzt machen. Das steht jetzt auf jeden Fall noch für den Winter an. Und dann kann man es auch vielleicht auf Englisch im nächsten Step machen, weil sehen ist dann nicht mehr weit. Wie haben sich deine Arbeitszeit verändert in den 2 Jahren? Das würde mich noch abschließend interessieren. Du hast beschrieben, Montag bis Mittwoch machst du deine Freelancer-Tätigkeit, Donnerstag, Freitag für deine Apps. Hast du da feste Zeiten? Wir haben jetzt hier Freitagmorgen 10:30, sind relativ früh aufgenommen. Mhm. Und hast du da einen normalen 8-Stunden-Tag? Teilst du den auf? Machst du abends noch was, weil du mittags was mit den Kindern machst? Wie flexibel bist du da unterwegs?
Also grundsätzlich bin ich natürlich sehr flexibel. Also wenn mal wieder irgendwie das Thema, was weiß ich, Kindergarten fällt aus oder Kind krank oder sonst irgendwie, bin ich natürlich auch bei Kundenprojekten relativ flexibel. Das ist ganz gut. Und dann in meiner eigenen Produktentwicklungstätigkeit dann natürlich noch flexibler. Ich gucke aber auch wieder vor dem Hintergrund, dass ich meine Arbeitszeit natürlich auch selber tracke. Und dass da auch Worktimes natürlich für nutze, versuche ich schon eben auf die 8 Stunden dann da so relativ klassisch irgendwie zu kommen. Also ich setze mich dann morgens hin, wenn die Kinder aus dem Haus sind und fange an zu arbeiten. Ich fahre oft nach Hannover in den Coworking Space, um da so ein bisschen unter Leuten zu sein. Ja. Und da sind es dann aber auch in der Regel 8 Stunden. Und aber klar, abends manchmal mehr mehr, als ich eigentlich möchte oder sowas, dann nochmal auf dem Sofa so Support-Anfragen beantworten und auch am Wochenende natürlich dann mal so reingucken. Ja, die Flexibilität, die ist da schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber dieser Rahmen und so ein Standard, klassisch irgendwie so, wenn das, weil es natürlich dann auch mit der Schule und Kindergarten irgendwie passt, ist mit den 8 Stunden schon ganz praktisch.
Was hast du für Ziele für jetzt dieses Jahr, neigt sich dem Ende und deswegen, was möchtest du nächstes Jahr machen? Kommt die Kinder-App? Möchtest du die, hast du da einen festen Plan? Du möchtest die Umsätze, keine Ahnung, verdoppeln in beiden Apps? Hast du da irgendwie so eine Roadmap in deinem Kopf oder ist es nicht so langfristig, was da passiert?
Habe ich für nächstes Jahr tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie sich die Kundenprojekte irgendwie entwickeln. Momentan macht mir das sehr viel Spaß. Das heißt, das will ich weitermachen. Da lässt sich dann natürlich, sag ich mal so, für die eigenen Produkte ist natürlich dann der Umfang, in dem man da Funktionen reinbringen kann, ein bisschen eingeschränkt. Ich fühle mich mittlerweile auch sehr wohl damit, einfach zu gucken in meiner Liste an Features, die ich so habe, die ich geplant habe, die ich mir überlegt habe oder sowas. Worauf hättest du jetzt als nächstes irgendwie Lust in Verbindung mit, was erwarte ich, was nochmal dem Kunden wirklich hilft und dann natürlich letztendlich wieder zu mehr Umsatz irgendwie führt. Aber ich bin jetzt da nicht so unterwegs, dass ich das fürs nächste Jahr komplett geplant hatte oder sowas. Ich hoffe, dass das Wachstum weiter so bleibt und sich stabilisiert und dann so eine Mischung aus gucken, dass ich das noch weiter hochkriege, Churnrate runterkriegen, aber natürlich auch Feature-Entwicklung für die Kunden. Ob dann iCloud-Synchronisation ist so ein großes Thema oder halt Minutetaker für den Mac oder das Thema AI, so diese riesengroßen Klopper, da braucht man dann natürlich so am Stück mal so ein paar Monate Zeit.
Oder so ein 6 Wochen Basecamp-Sprint mit einem konkreten Ziel. Aber ja, muss da reinpasst, ja.
Ja.
Alles klar. Florian, vielen Dank fürs Teilen und fürs Update und dann hören wir uns dann spätestens in 2 Jahren wieder, würde ich sagen. Bin gespannt, wo du dann stehst.
Ja, dann zur Folge 199.
Ja, genau. Vielen Dank dir. Danke. Weiterhin viel Erfolg. Mach's gut.
Danke.
Ciao.
Ciao.
So, und das war auch schon wieder die Folge 99 von Happy Bootstrapping. Vielen, vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst oder gern auch mit 5 Sternen bewertest oder mit was auch immer. Ganz arg freue ich mich auch über jegliche Feedback-E-Mail, Vorschlag für neue Gäste, einfach an hallo@happy-bootstrapping.de. So, und in den nächsten Wochen kommt die Folge 100 und wer da kommt, verrate ich erstmal nicht, denn das gibt eine heiße Kiste, Aufnahme geplant am Mittwoch, Release am Donnerstag. Ich hoffe, es klappt alles, ist auf jeden Fall ein anderer großer, erfolgreicher Podcaster, Unternehmer, ihr kennt ihn alle. Und ich drücke mir die Daumen, dass es alles klappt und ich die richtigen Fragen habe. Und dann hören wir uns nächste Woche zur Folge 100. Ich freue mich drauf und ich glaube, es wird super. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.